Ja, wir sind vor Weihnachten und wir haben uns entschieden, dass wir Jesus-Stories mitteilen. Und jetzt fragt ihr euch alle, was dieser Baum da wohl soll, ne? Na, gucken wir mal. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Welche mag das wohl sein, wenn es mit dem Baum zu tun hat? Ein Tannenbaum? Nee. Die ist es nicht. Also diese Geschichte, die kennt jeder, der in einer Kinderstunde war, ganz sicher. Zachäus, natürlich, Zachäus ist es. Die Geschichte von Jesus und Zachäus. Wir kennen die Geschichte aus dem deutschen Hintergrund. Und ich möchte euch heute mal in die Denkweise des orientalischen Hintergrunds mit hineinnehmen, wenn wir uns diese Geschichte anschauen. Ich habe mich da inspirieren lassen von Kenneth E. Bailey, einem Professor für das Neue Testament, und der hat 40 Jahre im Nahen Osten gelebt und er hat das niedergeschrieben in einem Buch und es hat mich inspiriert, euch heute mal diese Geschichte vermutlich etwas anders zu erzählen, als ihr sie kennt. Und ich habe mich gestern Abend entschieden, ich mache es noch anders. Ich hatte meine Predigt fertig geschrieben und habe sie dann nochmal überarbeitet und habe eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ich möchte sie als Geschichte erzählen. Ihr werdet hier und da Bibelstellen sehen. Ich werde sie heute mal gegen meine Tradition nicht vorlesen. Ihr müsst einfach mitkommen. Und von daher schauen wir mal, was draus wird. Jesus war unterwegs. Jesus im Norden von Israel, in Galiläa, und er hatte auf dem Herzen, mit seinen Jüngern nach Jerusalem zu wandern. Er hatte dort etwas, was er tun wollte, es war ein Fest angesagt, und so ist er vom Norden, vom See aus, vermutlich über Nazareth, und dann hätte er durch das Gebirge marschieren können, Samaria hindurch. Aber er ist an der Grenze von Samaria runter ins Jordantal. Alle, die schon mal mit waren in Israel, die wissen jetzt ungefähr, wo ich gerade erzähle. Ich habe die Bilder natürlich vor Augen. Und er ist durchs Jordantal Richtung Jericho marschiert. Und kurz vor Jericho, da ist etwas Besonderes passiert. Die Bibel berichtet davon. Da war ein Bettler, der am Wegesrand saß. Und es war nicht ein normaler Bettler, er war noch dazu blind. Und Jesus hatte immer Leute mit sich, seine Jünger, aber vermutlich auch noch manch andere. Es war Trubel da. Und Jesus kommt nun in die Nähe von diesem Bettler. Der sieht nichts, außer dass er hört, da geht was ab. Und er fragt, was ist denn da los? Hey, kann mir mal jemand sagen, was da los ist? Was passiert hier gerade? Und man berichtete ihm, Jesus von Nazareth, der ist gerade auf dem Wege und er kommt hier vorbei. Und was macht dieser Blinde? Er fängt an zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen! Und das hat er nicht nur einmal gemacht. Wenn ich das jetzt öfters tue, ist meine Stimme bald weg. Von daher lasse ich das mal lieber. Die Leute um ihn herum, hey, komm, bleib cool, ein bisschen langsamer, ja, nicht so laut, das nervt doch nur. Und der hört ja nicht auf. Immer Jesus, Jesus. Und Jesus kommt in die Nähe und er wendet sich ihm zu. Es kommt was Schönes, Interessantes. Er fragt ihn, ja, sag mal, was willst du denn? Und ich finde diese Fragen immer so, Sag mal, Jesus, du weißt doch sonst alles, oder? Aber er fragt ihn, was willst du? Er bekommt natürlich, wie ich denke, die Antwort, die ich jetzt erwartet hätte. Ich will sehen. Aber so natürlich ist diese Antwort gar nicht, wenn man drüber nachdenkt. Wie ist das bei dir und mir? Wissen wir immer so genau, was wir wollen? Und wollen wir ganz wirklich immer das Richtige? Er wusste, was er wollte. Er wollte sehen. Und so, Jesus ganz unkompliziert. Dieses Mal so ganz schnell, unkompliziert. Dein Glaube hat dir geholfen. Und so wird er einfach wieder sehend. Cool, oder? Stellt euch mal vor, bitte, was im Volk passiert. Ja, die Leute sind um ihn herum, sie haben das gerade miterlebt. Und die werden wahrscheinlich so einfach geguckt haben und gesagt, oh, ist ja nett, Jesus, ne? Ist ja schön, dass sie den gesund gemacht hast, dass er wieder sehen kann, ne? Nicht? Also ich glaube, da ging es jetzt ein bisschen anders zu. Die werden gefeiert haben. Die Bibel beschreibt das auch. Der Blinde, der brüllt, boah, ich kann sehen. Jesus, du bist cool, ich kann wieder sehen. Und die Menge stimmt mit ein. Hammer, habt ihr das gesehen? Der kann wieder sehen, der Typ. Was, Jesus, habt ihr das doch abgefahren mit diesem? Oder Jesus hat den gesund gemacht, der kann wieder gucken. Und mit dieser Stimmung geht's weiter. Sie gehen jetzt nach Jericho. Ja, das Volk ist so richtig in guter Stimmung, sind aufgeheizt und im Hintergrund immer der ehemals Blinde, der immer wieder ruft, hey Jesus, du bist super, danke Jesus, cool hast du das gemacht und ich kann, hey guck mal, ich kann gucken, ich sehe euch da hinten. Und sie kommen zum Stadttor von Jericho. Wie war das damals? Die Stadttore, da saßen die Ältesten, ja, die Vorsteher der Stadt. Und die haben immer geguckt, was so raus und rein geht. Und als sie mitkriegten, da ist diese Truppe mit Jesus unterwegs und gehört haben, der hat gerade zuvor so ein Wunder getan. Was denkt ihr, was die sich überlegt haben? Ja, den Jesus, den müssen wir hier behalten. Stellt euch das mal vor. Wenn der jetzt heute Nacht hier bleibt, dann gucken wir, dass wir die ganzen Kranken zusammensammeln, ne? Und dann machen wir heute Abend noch eine Heilungsveranstaltung. Und dann stellt euch das mal vor. Das wird richtig Hammer. Wie das in der damaligen Kultur üblich war, hat man sich überlegt, wer ist gleichgestellt mit Jesus, so von der sozialen Schicht, wer kann ihn einladen? Das konnte nicht jeder. Ja, da würde nie ein Arbeiter auf die Idee gekommen sein, einen Rabbi wie Jesus einzuladen. Und so gehe ich mal davon aus, dass einer der Ältesten, ich sag mal, es könnte der Ruben gewesen sein, steht alles nicht in der Bibel, ja, ich nehme euch in eine Geschichte mit hinein, dass der Ruben auserkoren wurde, Ruben, du hast doch ein großes Haus, du hast doch nebendran noch da Platz, da können wir heute Abend die große Veranstaltung machen, lädst du den ein? Und ey, das war eine Ehre. Was für eine Ehre, Jesus einladen zu dürfen. Und natürlich hat er ihn eingeladen. Was für eine Frage. Jesus ging durchs Tor und Ruben so von den anderen nach vorne. Ey, jetzt ist die Gelegenheit, komm. Und er so, Jesus, ich wollte da mal was sagen. Jesus, du warst jetzt schon so die ganze Zeit unterwegs. Du bist ja da von weit gekommen und es ist schon ein bisschen später. Und willst du nicht hier in Jericho übernachten? Und überleg mal, wie weit das noch ist, wenn jetzt, ne? Bleib doch hier. Und ich habe ein ganz tolles Haus. Ja, und da kannst du dich heute Nachmittag hinlegen, kannst du ausruhen und ich werde dich versorgen. Und dann heute Abend vielleicht, wenn du Lust hast, ne? Ich hätte da noch einen Platz oder eine große Halle, da können wir... Du liebst es doch so zu heilen, ne? Also, wir würden das denn schon vororganisieren für dich. Könnt ihr euch das so vorstellen? Und zwischendrin immer der ehemals Blinde. Hey, Jesus, der hat mich gesund gemacht. Ja, überlegt euch das mal. Hört euch das an. Der ist mega, dieser Jesus. Und die anderen, das ganze Volk ist so in Spannung. Und als Ruben so vorgegangen ist und angefangen hat zu erzählen und Jesus zu fragen, da ging schon durch die ganze Menge so das Getuschel, Jesus bleibt in Jericho heute Abend, ey. Habt ihr gehört, der hat ihn eingeladen. Hammer. Und was macht Jesus? Jesus bleibt da. In der Kultur ist das selbstverständlich, wenn du von einem Ältesten der Stadt eingeladen wirst und es ist schon spät, weil er war ja schon ein bisschen unterwegs, dann bleibst du. Was macht Jesus? Jesus, ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber hat vermutlich gesagt, ach, Ruben, das ist nett von dir. ist ganz lieb, dass du mich einlädst, aber ich habe keine Zeit. Ich will nach Jerusalem, heute noch. Und deswegen, nimm's mir nicht übel, ich muss weiter. Wisst ihr, das geht gar nicht. Das geht nicht. In so einer Kultur ist es unmöglich. Das macht man nicht. Und Jesus macht das einfach. Und die Bibel sagt, er zog durch die Stadt. Der ist nicht da geblieben. Der ist einfach weitergegangen. Und nachdem er so durch die Stadt weitergeht, die Leute denken, ey, was ist denn das jetzt? Der hat doch gerade die Einladung gekriegt. Der wurde doch gerade von oben eingeladen. Warum bleibt denn der nicht hier? Und dann fing es an, dass sie überlegten, ja, was mache ich denn jetzt? Ach, jetzt nach Jerusalem, überleg mal. 1000 Höhenmeter. 35 Kilometer durch die Wüste. Puh. Wo soll ich denn dann übernachten? Das wird ja richtig spät. Nee, aber vielleicht macht er ja noch so ein Wunder so aus der Stadt raus. Der hat ja auf der Stadt rein auch ein Wunder gemacht, vielleicht. Und so manche werden sich überlegt haben, ich gehe mit. Andere vielleicht, oh nee, ist ja doof, ne? Warum bleibt denn der nicht? Also ist das doch eine Unverschämtheit. So eine Einladung auszuschlagen, das macht man nicht. Nee, mit dem, da gehe ich nicht mehr mit. Was auch immer die Leute dachten, ich kann es nur vermuten. Und Jesus geht weiter. Jetzt kommt eine zweite Person in dieser Geschichte, von der muss ich euch kurz erzählen. Zachäus. Zachäus ist ein Zöllner. Also er ist eigentlich Jude. Und er hat den Beruf eines Zöllners. Nicht eines ganz normalen Zöllners. Er ist Oberzöllner. Was waren die Zöllner damals? Die Zöllner waren Menschen, die die Zölle eingetrieben haben für die Römer. Die Römer hatten unterschiedliche Steuern und Zölle und sie wurden auf unterschiedliche Art und Weise eingetrieben, aber die Wegzölle, Warenzölle und so weiter, da hat man die Leute von vor Ort damit beauftragt. Und wie funktionierte das? Man musste erstmal ein bisschen Kohle mitbringen. Weil man wurde nicht einfach eingesetzt als Zöllner, sondern man musste sich das Recht, Zöllner zu sein und dort Zölle einzutreiben, erkaufen. Das heißt, stellt euch vor, Jericho mit den ganzen Straßen, also die Hauptstraße von Jerusalem, über Jericho nach Damaskus, eine der Hauptstraßen durch das Land, und die Straße von oben, vom Norden, im Jordantal runter bis nach Ägypten. Das waren Megastraßen damals. Also jetzt nicht Autobahnen, aber wichtige Straßen. Und diese Straßen, die hat vermutlich der Zachäus ersteigert. Das heißt, er hat geboten dafür, dass er dort Zölle eintreiben darf. Und da waren wahrscheinlich noch der eine oder andere Jude dran interessiert und der Preis wird nicht ganz billig gewesen sein, für dieses Gebiet die Zölle eintreiben zu dürfen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt hat er als Oberzöllner nicht nur eine Zollstation, sondern ein paar mehr. Hat also richtig Kohle gelassen dafür. Was macht man denn so? Ein bisschen Gewinnoptimierung, ne? Er hat dafür gesorgt, dass das schon wieder reinkam, das Geld. Also nicht nur das Geld eingetrieben, was er abgeben musste, sondern dann noch das Notwendige für sich, dann das Notwendige, um den hohen Preis einzukassieren und dann, ja, ein bisschen reich wollte er auch noch werden, oder? Kennen wir doch alle, ne? Er kommt ja auch auf die tollsten Ideen, reich zu werden. Ja, da wird in Aktien investiert, da wird geglaubt, dass 10% und 15% Rendite möglich sind. Und was wir nicht so alles glauben und machen, war damals nicht anders. Und so hat er dafür gesorgt, dass seine Leute, er hat nicht selber am Zoll gesessen, sondern seine Leute richtig abkassiert haben. Der hat sich richtig das bezahlen lassen. Und er wurde reich dabei. Und ihr könnt euch vorstellen, man kam in die Stadt nicht raus und rein, ohne dass man bei ihm bezahlen musste. Wie mögen die Leute das wohl gefunden haben? Die ärgerten sich ja schon alleine, dass sie die Zölle überhaupt bezahlen mussten. Aber dann auch noch die Überzogenen. Da war keiner gut, auf ihn zu sprechen. Die wussten nämlich ganz genau, wem diese ganzen Zollstationen gehören. Der war nicht besonders gut angesehen. Nicht nur das, er wurde verachtet, weil er mit den Römern gemeinsam unterwegs war. Und noch was, das war so ein Kurzer, ne? Er war ein bisschen klein geraten, ne? Und das war auch nicht so toll. Denn ganz besonders jetzt in dieser Geschichte, der kriegte das auch mit. Jesus, der war ja ganz einfach durch seine Zollstation durchgekommen. Der hatte grün, ne? Brauchte nichts verzollen. Und deswegen konnte er einfach durchgehen. Wir kennen das vom Flughafen. Aber die Zöllner haben ihm mitgeteilt, du, da kommt eine Menge, da ist irgendwas los. Hast du von Jesus schon mal gehört? Ja, seine Informanten, die waren unterwegs. Und er hatte schon viel von diesem Jesus gehört. Und dieser Jesus, den musste er unbedingt kennenlernen. Aber er hatte schlechte Karten. Er war nun mal so ein Kurzer. Der konnte nicht drüber gucken über die Leute. Und auch dazu, die mochten ihn nicht. Und als sie nur sahen, hey, Zachäus kommt. Und schon waren sie so eng zusammen, da passte keiner mehr durch. Ja, und der stand immer außen. Der war immer der Loser. Immer Außenseiter. Kennt ihr das? Der eine oder andere von euch kennt das. Außen zu stehen, nicht reinzukommen, nicht dazu zu gehören. Hatte seinen Grund bei ihm. Ja, er war ja auch wirklich ein, ne, Lump. Aber jetzt wollte er Jesus sehen. Und was um alles in der Welt konnte er tun? Er war nicht dumm. Er wusste ganz genau, was er will, das kriegt er. Und so tat er etwas, was zu der Zeit völlig unmöglich war. Er fing an zu rennen. In der Öffentlichkeit rennen ist für hochgestellte Personen völlig daneben. Also hier, sag mal so, stellt euch vor, mit Anzug, Krawatte und schicken Lederstiefeln, ne? Da rennst du auch nicht durch die Gegend. Aber da geht das gar nicht. In dieser Kultur rennt eine hochgestellte Person nicht. Und was macht der? Er macht es einfach. Weil er musste eine Lösung finden, um diesen Jesus zu sehen. Es war ihm so ein Anliegen, er wollte Jesus sehen. Er wusste, durch die Menge kommt er nie durch. Drüber gucken kann er auch nicht. Also muss er hoch. Und jetzt passiert das Zweite, was völlig daneben ist. Der klettert auf den Baum. Stellt euch das mal vor. Also für uns Deutsche ist das ja normal, oder? Wer ist nicht schon alles auf den Baum geklettert? Manche fallen dabei runter. Mein Bruder hat sich beide Arme gebrochen, also schon ewig her, ja. Keine Sorge, alles wieder gut. Aber da, in dieser Kultur, da klettert man nicht auf einen Baum. Woher weiß man das so sicher? Kleine Geschichte. John Badeau, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ein amerikanischer Botschafter, der zur Zeit von John F. Kennedy in Ägypten Botschafter war, hat in seinen Memoiren niedergeschrieben. Er war eines Tages im Garten der Botschaftsresidenz und wollte ein Fest abends vorbereiten. Und so ist er für diese Geschichte in der ummauerten, in einem ummauerten Garten, war eine hohe Mauer, auf einen Baum geklettert als Botschafter, um Lampignons anzubringen. Ganz privat, große Mauer hoch. Er dachte, keiner sieht's. Aber er glaubt gar nicht, es wussten alle. Das ging wie ein Lauffeuer durch ganz Ägypten. Und er hat dann mit dem Präsident Nasser bald darauf eine Audienz gehabt. Und der fragte völlig erstaunt und verblüfft,
Ja, kann das wahr sein? Ist das wahr, dass du auf den Baum geklettert bist? Das glaube ich nicht. Also, ganz ehrlich. Man rennt nicht und man klettert nicht auf Bäume und schon gar nicht, wenn sie öffentlich sind. Also, das ist ja das Allerletzte. Wie peinlich. Warum tut er das? Er will Jesus sehen. Und dafür macht er schon ganz skurrile Sachen. Aber er hat natürlich einen Baum ausgesucht, wie den, den er da gesehen hat. Das ist nämlich der Baum, wo Zachäus draufgeklettert ist, in Jericho. Also sagt man. Ja, aber wir stellen uns mal vor, so könnte er ausgesehen haben. Ja? Und er hoffte, schön mit Blättern, dass man ihn nicht sieht. Was er vielleicht nicht dabei bedacht hat, wenn er nicht gesehen wird, sieht er auch nichts. Aber lassen wir es mal. Er hat vielleicht nicht weitergedacht. Er also da hochgeklettert und wartete, weil er wusste ja, Jesus wollte nach Jerusalem. Es gab einen Weg raus aus der Stadt nach Jerusalem. Er wusste, der kommt hier vorbei. Und Jesus kam vorbei. Und das Einzige, was er nur wollte, war einen kurzen Blick erhaschen. Ihr stellt euch vor, was passiert. Dass der Mega-GAU, das Schlimmste, was auf dieser Welt hätte passieren können. Da bleibt Jesus stehen, unter diesem Baum. Und er sitzt da oben und denkt, nein, bitte nicht. Und Jesus guckt von unten hoch und erst jetzt merkten die anderen Leute, wo ging Jesus hin? 100 Blicke gingen nach oben. Guck dir das an! Hey! Der Zachäus sitzt da oben, Jesus! Weißt du von dem Zachäus schon? Der Betrüger, der hat mich um so und so viel betrogen. Ich weiß das ganz genau. Und alle stimmten ein. Alle waren sie plötzlich dabei, weil sie saßen nicht in seinem Zollhäuschen. Sie waren in der Menge. Ihr kennt das auch, ne? In der Menge zu sein, da kann man mit Fingern zeigen. Da kann man eine große Klappe haben. Und genauso war es da. Ich bin da relativ sicher. Das ist ja die Stimmung. Wir hatten das ja gemerkt, sie war schon so ein bisschen mit Enttäuschung geladen. Da war so eine Unzufriedenheit. Warum bleibt der Jesus jetzt nicht hier? Da hat er unseren Ältesten Ruben vor den Kopf gestoßen. Und wir müssen jetzt hinter ihm herrennen. Wir hätten heute Abend so eine coole Veranstaltung gehabt. Ja, kein Fernseher und nix, sondern live erlebt das Ganze. Und so diese Enttäuschung geht mit. Und dann sehen sie den in der Falle. Und wisst ihr, was passiert? Alle wissen, auf wen sie die Finger zeigen. Da oben, der Loser. Jetzt haben wir dich. Und die Stimmung ist ganz schnell. Und alle hacken so auf ihm rum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in solchen Situationen seid. Alle drehen sich um, alle gucken euch an. Alle zeigen sie mit Fingern auf euch und zeigen euch und reden über das öffentlich, was in eurem Hinterkopf so oder so ein bisschen rumort, wo ihr denkt, ah, hätte ich vielleicht besser nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es ihm dem Zachäus gegangen sein muss, als er da oben gesessen hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dem ist nicht nur das Herz in die Hose gerutscht. Dem ging's richtig schlecht da oben. Und er wusste kein Entkommen. Er kommt nicht raus aus der Situation. Er kommt nicht runter. Er hat sich in eine Falle reinmanövriert. Er ist am Ende. Und dann kommt Jesus. Ich habe so überlegt, wie hätte ich jetzt reagiert? Also ich hätte die Situation versucht, so ein bisschen zu managen. Ne? Also erstmal das Volk so ein bisschen abholen. Ne? Also Zachäus. Ja, also was ich hier so höre von dem Volk, das ist also wirklich nicht so cool, ne? Du, wenn das stimmt, ne, das, was die so sagen, ne? Also, Zachäus, sowas solltest du nicht tun. Das ist nicht gut. Du sollst nicht betrügen. Und deswegen, Zachäus, lass uns mal folgende Sache machen. Du hörst auf mit sowas. Ja, du sorgst dafür, dass das nicht mehr passiert. Und in Zukunft bitte, wenn dann wieder einer von den Betrogenen kommt, dann sei doch so nett und knöpf ihm jetzt mal nix ab, ja? Den Zoll bezahlst du selber, weil du hast ihn ja vorher betrogen. Und dann guckst du, dass das in Ordnung kommt. Ich muss jetzt weiter nach Jerusalem. Und wenn ich wieder zurückkomme, dann werde ich mal nachfragen, wie es denn so aussieht. Ja, das wäre doch eine, ja, das Volk ist befriedigt. Und Zachäus hat eine klare Ansage, so geht das nicht weiter. Alles gut, oder? Gut rausgekommen aus der Kiste. Und Jesus wäre weitergegangen. Was macht dieser Jesus? Jesus macht was ganz anderes. Der tickt einfach anders, ne? Jesus, was macht der? Er sagt auch was zu Zachäus. Er sagt, Zachäus, ich lade mich mal bei dir ein. Zachäus, ich hätte Lust, heute bei dir zu übernachten. Ist das in Ordnung? Kannst vom Baum runterkommen. Zachäus, wir beide. Ich lade mich ein bei dir. Also ganz ehrlich, ne? Also wenn es bei uns schon schwierig ist, sich einzuladen. Aber in der Kultur ist es das allerletzte. Das geht nicht. Was bildet der sich ein? Der hat ja schon einige Fettnäpfchen, hat ja Jesus jetzt schon mitgenommen, ne? Aber das ist das Größte. Da steht er jetzt mit beiden Füßen drin. Der lädt sich einfach selber ein. Und dann noch bei einem Sünder, bei einem Betrüger, bei so einem Lump. Wisst ihr, was im Volk mit einem Moment auf den anderen passiert? Die gucken nicht mehr zu Zachäus. Wisst ihr, auf wen sie jetzt gucken? Jesus? Was ist das denn? Sag mal, Jesus, bist du noch ganz klar oder was? Ruben, unserem Ältesten hast du gesagt, nee, hier übernachte ich nicht, ich ziehe nach Jerusalem. Und diesen Loser, bei dem lädst du dich jetzt ein, sag mal, du weißt auch nicht, wie es abgeht, oder? Und plötzlich ist die gesamte Stimmung gegen Jesus und nicht mehr gegen Zachäus. Alle wenden sich gegen ihn und denken, boah, was ist das denn für ein Typ, ey? Kennt ihr das? Das sind Menschen, die erleben, dass alle sich gegen sie wenden. Und wir gucken zu. Jesus macht's anders. Jesus nimmt alles auf sich. Und das hat er nicht nur einmal gemacht. Hat er ganz oft gemacht. Jesus ist anders. Jesus nimmt den ganzen Frust. Jesus nimmt die ganze Wut. Jesus nimmt den ganzen Hass, der eigentlich Zachäus gebührt, nimmt er auf sich und sagt, hey, mal langsam, wir beide, wir haben heute ein Meeting. Ist er in der ganzen Geschichte an diesem Punkt, ist einer, der sich freut. Wisst ihr, wer das ist? Der sitzt auf dem Baum. Von jetzt auf gleich hat sich alles für ihn geändert. Von jetzt auf gleich ist er aufgepumpt von Jesu Liebe. Und er freut sich und klettert den Baum runter. Und es ist ihm völlig egal, wie das ist und was die Leute sehen unter seinem Röckchen. Ja, die haben ja da keine Hosen getragen, ja. Und so unten drunter hatten sie vielleicht auch nicht so viel. Ja, ist alles nicht so wichtig. Denkt er nicht mehr drüber nach. Er klettert nur noch runter und Jesus, nicht nur dich, deine ganzen Jünger und hey, ihr könnt alle auch mitkommen. Ich lade euch alle ein. In ihm ist was passiert. In ihm ist plötzlich was anders geworden. Dieser Jesus hat sein Leben verändert. Von jetzt auf gleich mit einem einzigen Satz. Und der Liebe, die verbunden ist damit. Heute bei dir. Hammer, oder? Und er fährt auf.
Ja, ihr glaubt gar nicht. Also wenn irgendwo aufgefahren wird, dann da. Aber in diesem Moment, glaubt mir, der hat alles, was es in der Stadt zu kaufen gab, hat der zusammengekauft. Und er hat aufgefahren. Und das war ein Festmahl, wie wahrscheinlich die Stadt noch nicht so oft gesehen hat. Und dann sitzt er da mit Jesus zusammen oder sie liegen am Tische und in ihm rumort es. Und plötzlich kommt ihm diese Geschichte vor Augen, wie er auf dem Baum sitzt. Und er denkt, oh, die haben ja recht. Ich bin ja echt ein Schwein, ne? Ich weiß nicht, ob er das gedacht hat. Vielleicht sogar. Ich habe so viel verkehrt gemacht. Ich bin ein Betrüger. Die haben ja recht. So kann das nicht weitergehen. Und was macht er? Er muss was loswerden. Und als alle gegessen hatten, steht er auf, wendet sich Jesus zu und sagt, du Jesus, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber die haben wirklich recht. Die haben die Wahrheit gesagt. Ich bin ein Betrüger. Ich bin jemand, der alle betrogen hat. Mein Reichtum hier, was ihr seht, das habe ich mir zusammen geraubt. Und deswegen, Jesus, die Hälfte von dem, was ich habe, kriegen die Armen. Und es geht ein Raunen durch das Volk. Boah, was ist das denn? Was ist mit dem passiert? Aber als das Zweite kommt, da fällt allen das Gesicht auseinander. Da sagt er, und alle, die ich betrogen habe, denen gebe ich es vierfach zurück. Und die Ersten fangen an zu rechnen. Aber wisst ihr, der Deutsche rechnet ja auch. Und wenn der Deutsche rechnet, warte mal ganz kurz. Jetzt nehmen wir mal an, der hat 1 Million. Davon hat er die Hälfte erstunken und erlogen, 500.000. Die eine Hälfte gibt er also den Armen, bleiben 500.000 übrig. Und von den 500.000, die er erstunken und erlogen hat, gibt er das Vierfache. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Der lügt ja schon wieder. So sind wir Deutschen. Ist er in dieser Kultur? Jetzt stellt euch mal bitte vor, er hätte Folgendes gesagt. Du Jesus, da oben auf dem Baum ist mir bewusst geworden, ich bin Bösewicht. Und deswegen muss ich jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Und deswegen habe ich mir überlegt, also ich werde 10% werde ich den Armen geben von dem, was ich habe. Schon ganz schön viel. Ne? 10% gebe ich den Armen. Und dann überlege ich, rechne ich mir das mal durch. Ja, ich muss mal gucken, wie das Ganze denn aufgeht. Ich weiß, dass ich eigentlich alle betrogen habe. Und ich rechne mal durch, wie viel könnte ich geben. Vielleicht kann ich so 2 oder 3% von dem, weil ich habe ja auch schon ein bisschen was verbraten, ne? Ich habe ein gutes Leben gehabt, ne? Vielleicht kann ich 2 oder 3% von dem zurückgeben, was ich geklaut habe. Ich muss gucken, ob ich schaffe. Jesus, cool, oder? Ist ja, die hätten alle gesagt, sag mal, der hat's immer noch nicht gemerkt. Nein, wisst ihr was? In dieser Kultur hat er das gemacht, was sein ehrliches Herz sichtbar macht. Er hat voller Überzeugung, maßlos übertrieben, aber alle wussten, er meint es ernst. Das wusste Jesus auch. Jesus wusste, dieser Zachäus ist umgekehrt. Kehrtwendung. Und deswegen ist Jesus gar nicht komisch, dass er sagt, sag mal, übertreib nicht gleich, ne? Sondern er sagt, deinem Haus ist heute Heil widerfahren. Boah. Und er tut was weiteres. Denn auch du, Zachäus, bist ein Sohn Abrahams. Er stellt ihn in seiner Würde als Jude wieder her. Boah. Er sagt, du gehörst ab jetzt wieder dazu. Du bist wieder Teil der Gemeinschaft.
Hammer, oder? Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wisst ihr, diese Geschichte hat mich tief berührt. Und ich möchte euch zum Schluss noch 3 Punkte zusammenfassen. Jesus bringt in dieser Geschichte 3 Punkte oder macht sie sichtbar, die er am Anfang seines Dienstes verkündigt hat. Er sagt in Lukas 4 oder aus dem Jesaja 61 zitiert, was für einen Auftrag er hat. Ihr könnt das nachlesen. Und in diesem Auftrag sind 3 Dinge verborgen. Er wird das Reich Gottes verkündigen. Er wird Gerechtigkeit wiederherstellen und er wird Barmherzigkeit ausleben. Darf ich mit euch noch ganz kurz anschauen, wo diese 3 Punkte sichtbar geworden sind? Das erste, Jesus verkündigt durch seine praktische Liebe dem Zachäus die gute Botschaft, die sein Herz zur Buße führt. Hat er ihm viel verkündigt? Er hat gesagt, heute bin ich bei dir und wir essen zusammen. Aber die Liebe war Botschaft. Die Liebe, dass er den Hass von allen auf sich genommen hat und Zachäus frei war. Das war die Botschaft, die hat das Herz zur Umkehr geführt. Vielleicht hat er ihm beim Essen noch das eine oder andere erzählt. Das mag sein. Aber wisst ihr, er hat die Botschaft der guten Nachricht diesem Menschen verkündigt. Und das hat ihn zur Buße geführt. Ein Außenseiter wird wieder Teil der Familie. Er ist mir ein echtes Vorbild da drin. Meine Strafpredigt, vergiss es einfach. Was ist das Zweite? Jesus setzt sich für die Gerechtigkeit ein. Habt ihr mal überlegt, nachdem Zachäus umgekehrt ist, alle Zollstationen um Jericho waren vermutlich die einzigsten im Land, die ab da den korrekten Zoll eingesammelt haben. Das ist Veränderung auf ganzer Linie. Die Leute wussten, wenn wir da dran vorbeikommen, werden wir nicht über den Tisch gezogen. Ein ganzes System veränderte sich, weil ein Mann umkehrte. Hammer, oder? Wenn man sich das mal vor Augen führt, das hat mich tief berührt. Ich glaube, auch wir können ganze Gesellschaftsbereiche verändern, so wie Jesus das getan hat. Schau doch mal, wie es in deiner Firma ist. Schau doch mal, wo du Verantwortung hast, wo du einen Wirkungskreis hast, wo du Menschen erreichen kannst. Und schau mal, was Jesus mit dir tun möchte. Guck mal, wo dein Zachäus auf dem Baum sitzt und du die Anklage auf dich nehmen kannst und er nicht der Loser sein muss. Denk mal drüber nach, wo du einen Mensch durch Liebe Gottes verändern kannst. Und wisst ihr, das Dritte, Jesus erweist den Bettlern, den Armen der Stadt Jericho und dem Außenseiter und Kollaborateur Barmherzigkeit. Er hat sie alle abgeholt. Stellt euch mal vor, danach hatten die Armen mehr als mancher Arme. Die, die gebettelt haben, die hatten plötzlich genug, weil er hat die Hälfte seines, oder zumindest das, was er geben konnte, gegeben, damit die Armen nicht mehr betteln müssen. Der hat wirklich die Stadt verändert. Der hat wirklich was bewegt. Barmherzigkeit für die Menschen der Stadt. Wollen wir auch mal innehalten? Wir sind vor Weihnachten. Wo will Gott, dass wir Barmherzigkeit üben? Das hat so viele Gesichter. Das können die Kranken und Armen sein. Das können die Bettler sein. Das müssen aber nicht nur die Bettler sein. Wie viel seelische Armut haben wir? Wie viel Not haben wir? Wo reicht es schon, um einfach mal unterzuhaken? Oder das, was wir eben in dem Lebensbericht gehört haben von Flora. Sie hat Botschaft verkündet. Sie hat Barmherzigkeit geübt. Sie hat Leben verändert, indem sie selber, so schwach wie sie war, so wenig, was sie hatte, das hat sie gegeben. Ich möchte uns heute auf Weihnachten einstimmen. Wollen wir ein Leben wie Jesus leben? Ein verändertes Leben, was Menschen verändert? Ich wünsche mir das. Und so lasst uns mit diesem Denken, mit dieser Haltung auf Weihnachten schauen. Er ist nicht umsonst gekommen. Er ist für uns gekommen und für alle Menschen um uns herum. Amen.